Wir drehen sie wieder um. Eine Sanduhr mit grünem Sand. 2x5 Minuten, damit unser Podcast nicht länger als... Wir überziehen zwar immer, aber...
26 Minuten.
Ah, hier sind wir wieder. Gerne Montag.
Euer Lieblingspodcast. Schön, dass ihr dabei seid. Jeden Sonntagmorgen um 9 gibt es eine Folge, aber ich weiß nicht, wann ihr das hört. Schreibt uns doch mal.
Ja, würde uns interessieren. Macht ihr das am Sonntag oder erst am Montag? Es ist ja gerne Montag gegen den Sonntagsblues mit Andi Weiß.
Und Stefan Schwab.
Und letzte Woche haben wir darüber uns unterhalten, dass man das Leben ja einteilen kann, könnte wie eine Bergwanderung. Man geht hoch, dann ist der Gipfel, geht wieder runter als Beispiel. Oder eine Woche so einteilen kann oder so. Und dann bist du draufgekommen, dass zum Beispiel ihr, wenn ihr Silvester feiert zu Hause oder Weihnachten, dass ihr dann immer was Besonderes draus machen wolltet. Und dann hat es eben nicht funktioniert, dass man was draus machen wollte. Kann das sein?
So, ja.
So ähnlich, ne? Ja, genau. Und dann ist mir gekommen, vielleicht liegt es auch daran, weil Silvester zum Beispiel schon was Besonderes ist. Dann brauche ich ja nichts mehr Besonderes machen.
Oh.
Weil es ja schon besonders ist. Ich empfinde ja die Feiern, die plötzlich entstehen, empfinde ich oft am schönsten. Mhm. Aber nicht unbedingt wegen der Erwartungshaltung an sich, sondern jetzt ist Silvester, da ist eh schon was los und dann pfropft man noch was obendrauf. Mhm. Das heißt, das muss ja noch besser sein als das. Ich gebe mal ein anderes Beispiel. Humor. Bei uns in der Redaktion gibt es immer die Problematik, so manchmal, man sitzt so zusammen und dann, wenn man in der Comedy arbeitet, dann kommt ein Redakteur und sagt, hey, ich habe hier eine lustige Meldung, magst du da eine Comedy dazu machen?
Ja,
dann sage ich, nee, weil die Meldung ist schon lustig. Was soll ich da jetzt noch eine Comedy draus machen? Sondern die Komik entsteht dadurch die Tragik, das hatten wir ja schon mal.
Ja,
ne?
Ja.
Also das heißt, die komische Meldung lest ihr einfach vor, das passt ja schon. Also ich muss ja nicht noch was draufsetzen. Und so ähnlich ist es vielleicht bei Glücksmomenten auch, wenn ich weiß, oh, das ist jetzt ein toller Moment, muss ich dann noch was draufsatteln? Und das machen wir ja oft und dadurch hat das gar keinen Sinn mehr.
Mhm. Mir gefällt der Gedanke total und du hast jetzt, bevor wir angefangen haben, gesagt, Achtung, ich komme mit was, überrasche dich. Und das ist tatsächlich eine schöne Überraschung, weil ich das total ressourcenorientiert finde.
Mhm.
Das gilt ja für den ganzen Alltag, das gilt ja fürs ganze Leben, das gilt ja für alles. Ja,
ja schon, ne?
Also oft ist es ja so, als Beispiel, zu mir kommen Menschen manchmal und sagen, ich stehe vor folgender Entscheidung, können Sie mir helfen, die Entscheidung zu treffen? Und dann sage ich, nee, kann ich nicht. Fragen die ja, warum? Weil sind sie zu spät? Weil ich glaube, sie haben die Entscheidung schon längst getroffen. Wir können sie gemeinsam durchbuchstabieren. Und das ist die Ressource, dann weiterzumachen.
Mhm.
Oder mir gefällt der Gedanke, auch der heilsam-therapeutische Gedanke, dass in jedem Menschen ein gesunder Kern ist und dann kommt das Leben. Und dann kommt da Geröll drüber, da kommt was weiß ich was alles, kommen schlechte Erfahrungen, kommen ungute Erlebnisse, kommen Krisen und dann ist da Geröll über diesem Kern und dann fängt man in dem therapeutischen Prozess an, nach diesem goldenen Kern wieder gemeinsam zu graben und den zum Leuchten zu bringen.
Mhm.
So, ich muss den Kern aber nicht neu erfinden.
Ah, ja.
Sondern der ist da und ich darf ihn schön zum Leuchten bringen.
Mhm.
Und das gefällt mir an dem Bild von dir zu sagen, hey, was will ich denn an Silvester noch Besonderes machen? Silvester ist doch gigantisch. Silvester ist doch schon allein schön, weil ich sage, wow, jetzt geht hier ein Jahr zu Ende.
Mhm.
Ich darf zurückblicken auf alles, was war, alles, was ich geschafft habe. Ja, wir waren bei den Scheunen beim letzten Mal.
Ja, genau.
Ich guck mal, was ich alles erleben durfte. Ich guck mal auch zurück, welche Krisen haben wir denn überwunden und trotzdem geschafft. Und so weiter und so fort. Deswegen, ich kriege Gänsehaut bei dem Gedanken, weil ich merke, dass es völlig ein entlastender Gedanke ist, etwas, was schon besonders ist, nicht besonders werden zu lassen. Also weder den Menschen in seiner Identität, ja, als auch das Leben in sich, in der Art und Weise, wie es mir begegnet.
Ja. Also das heißt, das finde ich sehr schön, den Kern leuchten zu lassen. Mhm. Leuchten zu lassen heißt ja auch für mich, es ist ja schon was da, was leuchtet.
Mhm.
Sprich, der Mensch muss nicht leisten, um zu leuchten. Das ist aber bei uns ja oft, da haben wir uns schon ab und zu mal unterhalten, schon eine Problematik, dass man oft versucht, noch mehr zu leuchten, als man eigentlich leuchtet. Oder dass man sagt, ich muss da noch unbedingt nochmal Feuer reinkriegen, obwohl ich eigentlich nur etwas freilegen muss. Also auch zum Beispiel bei Kindern, ne? Dass man sagt, einfach nur das, was sie können, freilegen und gar nicht hineinpressen in etwas oder das noch besser zu machen.
Ich habe heute Morgen gerade ein Gespräch gehabt, das fand ich ganz spannend mit einem Mann, der sagt, er kriegt dann kritische Rückmeldungen von seinem Chef und er sagt, er möchte mit mir darüber sprechen, weil er wird dann immer so wütend, ja, und das bringt ihn auf die Palme und das ist, dann sind wir so ein bisschen in Emotionen gegangen, was passiert, dann sagt er, ja nee, es macht mich wütend und auf der anderen Seite werde ich ganz tief traurig und er sagt, das ist eine ganz komische Traurigkeit, die ihn dann überkommt, die ihn richtig wie so eine Teerschicht dann richtig gestaltungsunfähig macht. So okay. Ganz so. Mhm. Und dann sind wir bei dieser Traurigkeit gelandet und. Und irgendwann sage ich, kann es sein, dass das die Traurigkeit so groß ist? Weil in dem Moment, wenn diese Kritik von ihrem Chef kommt, für sie keine Unterscheidungsmöglichkeit da ist. Nicht das, was ich gemacht habe, war vielleicht jetzt gerade nicht gut, sondern ich bin nicht gut. Genau. Und ich glaube, das ist das große Thema.
Wie kann man das aber unterscheiden?
Naja, es ist ja eine Frage der Distanzierung. Wenn ich sage, das, was ich mache, ist, da sind wir wieder beim gesunden Kern.
Ja?
Weil der gesunde Kern ist ja meine Identität.
Ja.
Das, was ich mache, ist ja alles, was ist schon extern. Ja, das ist ja, meine Handlung, meine externe Handlung, die ich mache. Mhm. Aber es ist, Frankl sagt mal, wir können uns in jedem Moment entscheiden, wer wir sein wollen. Und das finde ich so schön. Ich glaube, ich habe das auch hier schon in der Folge schon mal gesagt, weil ich das grandios finde, weil wir eigentlich denken, dieses Zitat würde heißen, wir können uns in jedem Moment entscheiden, was wir tun wollen.
Mhm.
Also, und das wäre logisch, ja klar. Also ich kann beschließen, aufzustehen, rauszugehen, oder ich kann beschließen, hier sitzen zu bleiben. Mhm. Das ist klar. Also, aber wir können uns entscheiden, wer wir sein wollen, zeigt ja, dass es um unsere Identität geht. Mhm. Ich habe es vor ein paar Folgen mal gesagt, als wir dieses Buch Nie wieder arbeiten gemacht haben, war es so spannend. Wir haben alles zusammengesammelt und dann mussten wir natürlich, wir haben dann ganz viel Content und dann muss klar sein, das kommt jetzt rein. Und dann kommt irgendwann der Moment, dass man sagt, so, das ist es jetzt. Und dann haben wir beide gesagt, komisch, es geht um ein Buch, in dem es um Arbeit geht und die meisten oder Großteil der Beiträge geht um Identität und nicht das, was ich tue, sondern wer ich bin.
Mhm. Ja, ja.
Und ich glaube, das ist die Problematik an vielen, vielen Arbeitsplätzen, dass es nicht gelingt, den Transfer bzw. die Unterscheidung zu schaffen, dass die Kritik meine Arbeit auch meint und nicht meine Person. Und ich glaube, das können wir nicht voneinander trennen manchmal, emotional.
Aber es wäre eigentlich gut, wenn man es trennen könnte.
Ja, klar. Aber mit nicht können meine ich, das haben wir nicht geübt. Das haben wir nicht drauf.
Genau.
Das ist uns nicht bewusst.
Naja, aber das geht ja schon in der Schule los. Mal ganz ehrlich, also die Noten bestimmen schon auch immer so, wie man gesehen wird. Also auch die Identität läuft schon viel über Noten, ne? Also die Noten.
Also ich habe noch keinen Lehrer gesehen, der gesagt hat, boah, hey, du hast echt die beschissensten Noten, schau mal dein Zeugnis an. Aber ganz ehrlich, wenn ich dich so anschaue, du kommst freudig in die Klasse rein, du bist ein hilfsbereiter Schüler, du bringst eine gute Laune mit oder du bist, keine Ahnung was, oder,
ja, genau.
du bist Mediator oder du bist ein Streitschlichter oder du, keine Ahnung, so oder du bist, keine Ahnung, oder du bist toll, habe ich noch nie gehört.
Nee, ja, eben, so, es geht nur um die Noten und das meine ich aber, deswegen kommt ja eine, wir wollen ja alle Identität.
Ja.
Also da das ist ja in uns drin,
ja,
dass wir uns mit irgendetwas identifizieren, eigentlich mit uns selbst identifizieren irgendwie oder mit dem, was uns ausmacht, aber wenn natürlich nur noch über die Benotung, also über ein Urteil von außen die Identität kommt, dann haben wir ganz schöne Schwierigkeiten. Das erinnert mich, es war jetzt ja im letzten Monat, in diesem Jahr feierte ja Boris Becker sein 40-jähriges, 17 Jahre war er alt, als er Wimbledon gewonnen hat.
Das
war vor 40 Jahren, das war, ich glaube, 7. Juli oder so.
Wow.
So, und da
Stefan, der Mann für die Zahlen, wow, das ist gigantisch.
Ich weiß es nur deswegen, weil das hat mich nämlich fasziniert. Er hat nämlich ein Interview gegeben, ich glaube dem Stern, und hat da gesagt, das war alles ganz toll und er wurde ja von allen auch umarmt, ne, sozusagen, also medial umarmt, auch so von den Fans. Und das hat ihn eingeengt plötzlich. Mhm. Das hat ihn so eingeengt, weil er in diesem Korsett war. Er wurde, und das war sein Problem dann, er hat gesagt, er wurde nur noch bewertet von außen. Mhm. Er musste einer bestimmten Rolle gleichen. Er hatte also einen Riesenerfolg, jetzt muss er liefern, weil er nur noch über diese Identität bewertet worden ist. Und er sagt, das hat ihn fertig gemacht.
Aber das ist schon der Hammer, oder? Du wirst gefeiert von Gott und der Welt. Mhm. Und tief in dir drin macht es dich eigentlich fast schon wütend, weil du merkst, die feiern eigentlich gar nicht dich. Hättest du jetzt nicht Wimbledon gewonnen als Beispiel, würde sich vielleicht keiner für dich interessieren.
Oh, das ist aber interessant, Weil das ist nämlich eine unbewusste Sache.
Ja.
Weil wir baden ja in diesem Erfolg eigentlich. Ja. Ich meine, er hatte bestimmt gebadet darin, das war ja toll. Ne?
Ja, aber tief drunter zu spüren, den geht es gar nicht eigentlich um mich als Mensch.
Boah, das geht aber tief. Das müssen wir vertiefen nächste Woche. Schon wieder rum.
Oh, wow, wow. Aber das ist tatsächlich mal spannend.
Oh, lass uns da nächste Woche eintauchen.
Wir tauchen ein mit Boris Becker und wir tauchen erstmal noch in den Alltagstipp ein. Den Tipp für die kommende Woche von der lieben Martina. Schieß los.
Mir ist zu eurem Gespräch das Happiness-Projekt eingefallen. Das ist ein Buch, das ich sehr liebe. Eine Journalistin, Gretchen Rubin, nimmt sich ein Jahr lang Zeit, um herauszufinden, was glücklich macht. Und im Endeffekt somit auch natürlich, was nicht glücklich macht. Und in einem Abschnitt beschreibt sie, dass sie ihrer kleinen Tochter ein zweites Buch über optische Illusionen schenken möchte, weil das erste so super gut ankam und die Tochter so viel Spaß damit hatte. Und dann merkt sie plötzlich im Buchladen, dass ein weiteres ähnliches Buch vielleicht den Zauber, die Besonderheit oder die Freude am ersten schmälern könnte. Also entscheidet sie sich dagegen, denn mehr ist nicht immer besser. Das ständige Streben in unserer Gesellschaft nach mehr, besser, besonderer, ob jetzt bei Silvesterfeiern oder Geschenken oder auch bei alltäglichen Situationen, führt paradoxerweise oft zu weniger echtem Glück. Im Endeffekt geht's um maßvolle Freude statt maximaler Reizüberflutung. Also es geht nicht um Verzicht, jetzt im Sinne von Askese, sondern um ein bewusstes Maß, um die Fähigkeit, den Zauber im Genug zu erkennen. Ich sag's nochmal, den Zauber im Genug zu erkennen. Die Idee, dass nicht das Maximieren von Freude zu Glück führt, sondern ein feines Gespür dafür zu entwickeln, wann genug ist. Das wäre doch mal ein Ziel. Und deswegen sind diese Highlight-Erwartungen, von denen der Andi gesprochen hat, tatsächlich schwierig. Wenn wir meinen, es müsste jedes Jahr spektakulärer sein, dann berauben wir uns oft der echten Freude an dem, was eigentlich schon da ist. Wie der Stefan sagt, der Moment selbst, der ist ja auch schon was wert. Das Fest selbst, der Sinn des Festes, das Zusammensein, das kleine Ritual, das zur Tradition geworden ist. Eine kreative Übung für den Alltag wäre, ein Genug-Tagebuch anzulegen. Nimm dir heute Abend 2 Minuten und beantworte eine einzige Frage. Was war heute genug? Vielleicht ein Gespräch, ein Spaziergang, ein Lachen, ein Pfannkuchen, ein Stück Schokolade. Schreib's auf, kurz, einfach, wahr. Und du wirst sehen, Glück liegt oft genau dort, wo wir erkennen, dass etwas schon genug war. Eine zweite Übung heißt die halbe Portion Glück. Wenn du heute etwas machst, das dir Freude bereitet, Kaffee trinken, eine Serie schauen, naschen, shoppen, mach's mal bewusst nur bis zur Hälfte. Stell dir vor, du trinkst nur die halbe Tasse Kaffee und schaust nur eine Folge statt Binge-Watching, isst nur ein Stück statt 3 und dann beobachte, verstärkt sich dadurch vielleicht sogar der Genuss oder bleibt ein schönes Gefühl von, ich hätte mehr haben können, aber ich muss es nicht. Es bleibt ja auch übrigens dann Energie frei, wer weiß, wofür du die benutzen kannst. Und diese Übung, halbe Portion Glück, schult deine innere Freiheit und dein Gespür für satt statt überfrachtet. Übung 3 wäre der Mini-Moment der Wertschätzung. Wähle eine kleine Sache in deinem Alltag, die du sonst automatisch machst, zum Beispiel den Wasserhahn aufdrehen, dein Handy entsperren, dein Brot schmieren. Und heute machst du genau das mit absichtsvoller Achtsamkeit. Und sag dir innerlich, das reicht, das ist schon gut. Nur diesen einen Satz. Du wirst merken, das schafft ein Gefühl von Verankerung, Erdung. Ein kleiner Anker im Alltag, der dir hilft, das Jetzt zu würdigen, ohne mehr draus machen zu müssen. Halte diesen kleinen Moment der Freude fest. Wie ein Bild, das man sich nicht gleich übermalen muss.
Ja, wunderbar. Vielen Dankeschön. Dank. Das nehmen wir in die neue Woche mit.
Euch eine gute Woche. Kommt gut durch die nächsten Tage.
Ja.
In der Hitze, in der Schönheit des Lebens.
Jawohl.
Im Sommer.
Ja. Gerne Montag, auch wenn ihr Urlaub habt. Der Podcast gegen den Sonntagsblues. Schreibt uns gerne, was ihr so erlebt mit uns. Und nächste Woche, oh ja, da werden wir die Identität nochmal weiterführen.
Alles Gute euch.
Ja. Mit Stefan Schwabenmeder.
Und Andi Weiß.
Macht's gut.